Ich möchte Sie alle herzlich begrüßen und es ist mir eine Freude, dass wir zusammen heute Morgen an diesem wunderbaren Tag das Wort Gottes studieren können und dürfen. Aber bevor ich damit beginne, möchte ich noch beten. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du jetzt mit uns bist. Ich möchte dich bitten, dass du uns innerlich stille machst, sodass wir wirklich auf dein Wort hören können, Herr. Damit wir deine Stimme hören und sie in unserem Leben hineinnehmen und sie Frucht bringt. Wir wollen dich einfach loben und preisen dafür. Amen. Nun, das Thema ist ja heute Morgen, Gott hat alles unter seiner Kontrolle. Und die Verse, die uns Hans-Jörg Wieler gelesen hat, zeigen uns auf, wer die Kontrolle im Weltgeschehen hat. Es ist Gott, der Allmächtige, der alles unter seiner Kontrolle hat. Und dies ist ja auch eine sehr wichtige Aussage, die in unseren Tagen eine große Bedeutung hat. Denn man kann eben eher den Anschein bekommen, dass das Gegenteil geschieht. Also nicht, dass alles außer Kontrolle gerät. Und es ist eine Wahrheit, dass der westlichen Welt und der heutigen Gesellschaft das Fundament, durch das sie über Jahrhunderte hinweg getragen wurden, hinweggezogen wird. Also mit anderen Worten, je mehr wir uns von der Bibel, vom Wort Gottes und damit auch von den christlichen Werten verabschieden, umso größer wird das Chaos und die Orientierungslosigkeit. Und die Feststellung, dass Gott also alles unter Kontrolle hat, möchte ich anhand von drei Punkten aufzeigen. Und zwar im Blick auf Israel, dann im Blick auf die Nationen und, was noch ganz wichtig ist, im Blick auf unser Leben. Nun, also wir beginnen mit dem ersten Teil, und zwar mit Israel. Die Propheten des Alten Testaments hatten ja immer wieder versucht, auf verschiedene Art und Weise Gottes Volk zu erreichen, um ihnen Gottes große Liebe aufzuzeigen. Und sie hatten ihnen auch ihre Untreue gegenüber Gott vorgehalten. Und eine der eindrücklichsten Beispiele über die Untreue Israels ist das Buch Hosea, das uns aufzeigt, wo Gott um sein Volk gerungen hatte. Wir wollen diese Verse einmal gemeinsam lesen zusammen in Hosea 1,2. Als der Herr zum ersten Mal zu Hosea sprach, sagte er ihm, geh und heirate eine Hure. Mit ihr sollst du Hurenkinder zeugen. Das ist ein Sinnbild dafür, dass das Land zur Prostituierten geworden ist. Es hat den Bund mit mir gebrochen und ist vom Herrn abgefallen. Also Hosea prangert die Sünde seines Volkes an und er verglich die Bundestreue Israels mit einer Ehe und klagt Israel des geistlichen Ehebruchs an, denn sie hatten sich dem Baal zugewandt und dem Götzendienst mit allen seinen Erscheinungsformen. Und deswegen musste Hosea eine ehebrecherische Frau heiraten. Gott wollte durch dieses Bild zu seinem Volk reden, um ihnen ihre Untreue gegenüber ihm aufzuzeigen. Nun, der Prophet Jesaja versuchte durch die Form eines Liedes sein Volk zu erreichen, in der Hoffnung, dass dieses Lied auf offene Ohren bei der Bevölkerung stieße. Alle sollten dieses Lied verstehen. Und dieses Lied drehte sich um sein Volk, das Gott als Weingärtner alles getan hatte, was möglich war. Also Gott hatte die besten Voraussetzungen geschaffen, damit der Weinberg gute Früchte bringen sollte. Aber er brachte nur schlechte Trauben hervor. Nun, dieses Lied, es geht einem zu Herzen und wir wollen das zusammen lesen. Ich will ein Lied für den singen, den ich liebe, von meinem Freund und dessen Weinberg. Mein Geliebter hatte einen Weinberg auf einer fruchtbaren Anhöhe. Er grub ihn um, säuberte ihn von Steinen, pflanzte edle Weinstöcke, in der Mitte errichtete er einen Turm, er schlug eine Kelter in ihm aus. Dann wartete er auf Trauben, aber es wuchsen nur Herblinge. Nun, ihr Einwohner Jerusalems und Männer Judas, richtet doch zwischen mir und meinem Weinberg. Was hätte ich für meinen Weinberg noch mehr tun können, das ich nicht getan habe? Warum brachte mein Weinberg nur Herblinge hervor, obwohl ich mit Trauben rechnete? Ich sage euch, was ich mit meinem Weinberg mache. Ich werde seine Umzäunung entfernen und in der Verwüstung preisgeben. Ich reiße seine Mauer ein und lasse ihn zertrampeln. Ich will ihn vernichten. Er soll nicht mehr beschnitten und nicht mehr gejätet werden. Disteln und Dornen sollen ihn überwuchern. Und ich will den Wolken befehlen, keinen Regen mehr auf ihn fallen zu lassen. Das Haus Israel ist der Weinberg des Herrn, des Allmächtigen. Die Männer Judas sind sein schöner Garten. Er erwartete Rechtsspruch, doch stattdessen bekam er Rechtsbruch. Er erwartete Gerechtigkeit, doch stattdessen bekam er Hilfsschreie. Die Hoffnung war nun, dass das Volk auf das Lied hören würde, wenn sie schon nicht auf die Predigt hörten. Und er hielt ihnen in diesem Lied vor, wie Gott gut zu ihnen gewesen sei und was für Konsequenzen ihr Ungehorsam hervorbringen würde. Gott gab ihnen, und das wissen wir, die besten Gesetze. Und er gab ihnen das beste Land. Er machte mit ihnen zwei Bünde. Einen mit Abraham und einen mit Mose. Doch was geschah? Waren sie dankbar? Haben sie darauf geantwortet? Ja, aber eben anders. Sie brachen die Gesetze, waren ungehorsam und sie verunreinigten das Land durch ihre Sünde. Sie machten Gott keine Ehre. Sie brachten keine Frucht, obwohl Gott von seiner Seite her alles getan hatte. Nun blieb ihm nichts anderes übrig, als diesen unfruchtbaren Weinberg zu zerstören. Und auf diesen unfruchtbaren Weinberg ging Jesus im Matthäusevangelium ein, in einem Gleichnis, und er schilderte darin das erfolglose Bemühen des Weingärtners, seinen Weinberg zu retten. Nun, in der Geschichte sehen wir Folgendes. Das Königreich Israel hielt 250 Jahre lang all den verschiedenen Konflikten stand, und dann wurde es von den Assyrern erobert. Das kennen wir aus der Geschichte. Die Belagerung der Hauptstadt Samarias und deren Eroberung bedeutete das Ende dieses Reiches. Und der größte Teil der Bevölkerung wurde in den verschiedenen Gebieten des Assyrischen Reiches angesiedelt, und an ihrer Stelle siedelten die Assyrer andere Volksgruppen. Warum ging Israel zugrunde? Aufgrund ihres Götzendienstes und weil nicht einer seiner Könige gottesfürchtig war. Sie hörte nicht auf die Warnung ihrer Propheten. Und nach dem Fall von Israel bestand das Reich Juda noch 135 Jahre. Und sie hatten ebenfalls Könige wie Israel. Und seine Geschichte war anders verlaufen. Sie hatten einerseits religiöse Erweckungen, aber auch religiösen Niedergang. Und es ist interessant, dass im Guten wie im Schlechten das Leben der Könige immer einen Einfluss auf das Volk hatte. Aber leider verfielen auch sie dem Götzendienst, und das Urteil über Juda lautete: auch Juda tat, was übel war in den Augen des Herrn. Und das Ende kam dann mit der Zerstörung Jerusalems durch den babylonischen König Nebukadnezar. Der König von Juda und das Volk kam in babylonische Gefangenschaft. Der Tempel wurde geplündert und niedergebrannt. Und der Palast des Königs und die Mauern der Stadt wurden geschleift. Und Malachi war der letzte Prophet des Alten Testaments. Nachdem folgten 400 Jahre Schweigen. Gott sprach nicht mehr durch die Propheten. Und dann schickte der Weingärtner seinen eigenen Sohn, der verheißene Messias, Jesus Christus. Und als dann Jesus das Volk vor sich sah und auch die Schriftgelehrten und Pharisäer, musste er über Jerusalem klagen. Und er sagt Folgendes in Matthäus 23, 37, Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt, aber ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch verwüstet gelassen werden. Jesus klagt über sein Volk. Gott hat um sein Volk geworben, aber alles war umsonst. Ihr habt nicht gewollt. Und als dann die Jünger die Pracht des Tempels Jesus vor Augen führten, da sagt er ihnen, dass kein Stein auf dem anderen bleiben wird. Und 70 Jahre nach Christus wurde die Stadt von den Römern erobert und das Volk, wie es die Propheten geweissagt haben, in alle Winde zerstreut. So wurde der Weinberg des Herrn zerstört. Nun die Frage, auch heute Morgen ist, ja nun, war die Geschichte Israels zu Ende? Was? War das Ende und hatte Gott die Kontrolle verloren über sein Volk? Wir wollen einmal noch die folgenden Verse lesen, wo der Jesaja, der Prophet Jesaja, das sagt. An jenem Tag wird man sagen, einen Weinberg von feurigen Weinen besingt ihn. Ich, der Herr, behüte ihn und bewässere ihn zu jeder Zeit. Ich bewache ihn Tag und Nacht, damit sich niemand an ihm vergreift. In zukünftigen Zeiten wird Jakob Wurzel schlagen, Israel wird blühen und grünen und sie werden den ganzen Erdkreis mit Früchten füllen. Hier bekommen wir eine klare Antwort, denn es geht wiederum um den Weinberg Gottes. Die gelesenen Verse beginnen mit folgenden Worten: an jenem Tag oder in zukünftigen Zeiten, und endet mit der wunderbaren Verheißung der Erneuerung des Volkes und des Landes. Also wir sehen, wie Gott nicht die Kontrolle verloren hat. Auch nicht, wie er ewig über seinem Volk zürnt. Und wir haben hier zwei wunderbare Verse, die wir auch immer wieder für uns nehmen, als Trost, als Ermutigung. Und das ist auch wunderbar. Aber diese zwei Verse, die wir vor uns haben, sie gelten an erster Stelle für Israel. Einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit werde ich dich sammeln. In überwallendem Zorn habe ich einen Augenblick mein Angesicht vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade oder Güte und Bundestreue will ich mich über dich erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Er sehnt sich danach, dass sein Volk zu ihm zurückkehrt und ihm von ganzem Herzen vertraut. Gott benutzte Kriege und Gefangenschaft, um sein Volk zu sich zu ziehen. Er tat es aber nicht aus Zorn, sondern aus Liebe. Und in jenem Tag, das heißt, wenn Gott Israel nochmals läutern wird, und wir wissen, dass dies am Ende der Tage geschehen wird, dann wird Israel seinen Messias, Jesus Christus, erkennen, den sie verworfen hatten, und werden um ihn Leid tragen. Der Prophet Zacharia sagt das so wunderbar, er schreibt darüber, aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebetes ausgießen, und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn. Und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. Und dann wird Gott wieder seinen Weinberg pflanzen und aufrichten. Es wird dann so sein, dass Gott ihnen ein fleischernes Herz anstatt ein steinernes Herz geben wird. Und er wird ihnen einen neuen Geist geben. Jerusalem wird das Zentrum der Erde sein. Israel wird dann sicher in seinem Land wohnen, welches Gott seinen Vätern verheißen hatte. Und er wird wiederum ihr Gott sein und sie werden sein Volk sein. Und er wird über ihnen wachen. So sehen wir, dass der Herr nie die Kontrolle verloren hatte und sie auch nicht verloren wird. Auch in Zukunft, ja. Nun, die Frage ist nun, ja, es ist ja wunderbar, Gott hat mit Israel angefangen und er wird es auch mit Israel zu Ende führen. Aber gilt das auch für die Nationen? Ja, und hier kommen wir zum zweiten Punkt, ja. Gott hat alles unter seiner Kontrolle. Nun, über 2000 Jahre wird nun schon das Evangelium verkündigt. Das Evangelium erreicht über das Radio und im Internet fast alle Menschen aller Länder der Erde. Jeder, der Möglichkeit hat, einen Zugang zu haben zum Internet, hat die Möglichkeit auch, das Evangelium, Gottes frohe Botschaft, zu hören. Wir leben noch in der Gnadenzeit. Wir wissen aber auch, dass diese Zeit einmal zu Ende gehen wird. Paulus sagt, dass wenn die Vollzahl der Heiden eingegangen ist, die Verstockung Israels aufgehoben werden wird. Und wir glauben, dass dann die Entrückung der Gemeinde stattfinden wird. Ja. Und wir wissen ja, dass wir am Ende dieser Zeitepoche angekommen sind. Und deswegen auch ist die Pandemie, die wir haben, die wir erleben, wie ein Warnschuss vor den Schiffsbug unserer Gesellschaft. Viele große Katastrophen waren in den letzten Jahrzehnten meist weit weg von uns. Ich spreche von großen Katastrophen, ja. Aber diesmal trifft es die gesamte Welt, auch die westliche. Und es ist eine Warnung, umzukehren, sich zu besinnen, dass wir einen Schöpfer haben, dem wir Rechenschaft ablegen müssen. Über unser Tun und über unser Handeln. Auch offenbart diese Pandemie, wie es um die westliche Welt steht. Ich habe hier einen Artikel und da möchte ich kurz einen Teil davon zitieren. Er spricht für sich selbst. Und ich zitiere einmal, dieser Journalist sagte Folgendes: Es gab noch nie eine Gesellschaft, die dermaßen permissiv, das heißt erlaubend oder zulassend ist und zugleich repressiv gewesen wäre. Also auf der anderen Seite unterdrückend, mit gezielter Willkür oder Machtmissbrauch. Alles geht, solange es mit dem Zeitgeist kompatibel ist. Nicht einmal die Kirchen haben es gewagt, Bedenken gegen das Konzept der Ehe für alle anzumelden. Eher würden sie jeden Mann und jede Frau exkommunizieren, der oder die nicht an den menschengemachten Klimawandel glaubt. Und diese falsche Toleranz, die in unserer Gesellschaft zugrunde liegt, hat zu einer Moral geführt, die die Selbstverwirklichung oder den Egoismus zum Prinzip des Handelns erhoben hat. Und da sehen wir, da stehen wir mittendrin. Wo wurde aber das in der Vergangenheit sichtbar? Diese unheilvolle Linie, also sichtbar, wo man wirklich nicht mehr hinwegblicken konnte, war, als das Ganze begann mit dem Turmbau zu Babel. Darum wurde Babel und damit auch ihr Turm zum Symbol der menschlichen Selbstverwirklichung, die sich gegen Gott richtete und sich selbst zu Gott machte. Und dieser Geist zieht sich durch die ganze Bibel hindurch und findet in der Offenbarung ihren Abschluss. Und interessant ist nun, dass die Propheten, als sie den Untergang Babylons ankündigten, das babylonische Reich ihrer Zeit sahen. Was sie nicht sahen, war das Tal zwischen dem Babylon ihrer Zeit und dem Babylon der Endzeit. Die Propheten sahen nur immer die Spitzen der Berge, aber nicht die Täler. Deswegen war auch die Gemeinde für die Propheten ein Geheimnis. Nun, die Verdorbenheit Babylons wird nochmals die Gesellschaft berauschen, die am Ende unserer Zeitepoche liegt. Und in der Offenbarung wird dann Babylon die große Hure genannt, die an vielen Wassern sitzt. Und interessant ist, obwohl Gott die Völkerwelt zu richten beginnen wird, wird es zu keiner Umkehr kommen. Es heißt sogar, dass sie inmitten von Gerichten nicht Buße tun werden und nicht umkehren. Sie werden weiterhin ihren götzendienerischen Lebensstil nachgehen. Und ich möchte einmal diese Verse lesen, in der Offenbarung 29. Aber die Menschen, die nicht durch diese Plagen starben, dachten dennoch nicht daran, von ihrem falschen Weg umzukehren. Sie beteten weiter Dämonen und Götzenbilder aus Gold und Silber, Bronze, Stein und Holz an, Götzen, die weder sehen, noch hören, noch gehen. Und sie kehrten nicht um und hörten nicht auf, zu morden, Zauberei zu betreiben, sich der Unzucht hinzugeben oder zu stehlen. Diese ganzen Geschehnisse, die wir in der Offenbarung haben, mündet schlussendlich in den Geschehnissen ein um die Schlacht von Armageddon. Und es heißt dann, dass ein Engel kommen wird, um mit der Sichel den Weinstock der Erde zu ernten. Wir wollen diese Verse lesen in Offenbarung 14, 18 und 19. Ein weiterer Engel, der die Macht über das Feuer hatte, kam aus dem Altar hervor und rief dem Engel mit der scharfen Sichel zu: Gebrauche jetzt deine Sichel, um die Trauben von dem Weinstock der Erde zu ernten, denn seine Beeren sind reif geworden. Da schwang der Engel seine Sichel über die Erde und erntete den Weinstock der Erde ab und warf die Trauben in die große Weinpresse des Sohnes Gottes. Nun, auch da können wir fragen, bedeutet dies nun das Aus Nationen? War es das? Hat nun Gott die Kontrolle über die Völkerwelt verloren? Nein, nein. Auch hier wird der Herr zum Ziel kommen. Und gerade Paulus im Römerbrief schreibt drei wunderbare Verse, die uns die Antwort geben über diese Frage, ob nun Gott die Kontrolle über die Völkerwelt verloren hatte. War das ausgekommen für die Völkerwelt bei Armageddon? Nein. Wir wollen einmal noch diese Verse lesen von Römer 15, 10 bis 12. Freut euch, ihr Völker, gemeinsam mit seinem Volk. Da heißt es nicht einfach, freut euch Israel, sondern freut euch, ihr Völker, gemeinsam mit seinem Volk. Und es heißt, lobt den Herrn, all ihr Völker, lobt ihn alle Menschen auf Erden. Natürlich, es geht hier um das Millennium, aber hier spricht Paulus, spricht von den Völkern, von den Menschen, die auf Erden im tausendjährigen Reich wohnen werden. Und der Prophet Jesaja sagt, der Erbe aus der Wurzel Isais wird kommen und er wird über die Völker herrschen. Sie werden all ihre Hoffnung auf ihn setzen. Wie wunderbar! Ist es nicht herrlich, dass der Tag kommen wird, wo die Nationen mit Israel zusammen Gott loben werden? Gott hat in seiner Liebe auch die Heiden in seinen Erlösungsplan mit eingeschlossen. In den Psalmen und Propheten lesen wir davon, dass Gott auch mit den Heiden seinen wunderbaren Plan zur Erlösung hat. Und im Millennium wird nicht nur Israel in den Genuss der Segnungen Gottes kommen, sondern auch die Heidenvölker. Und sie alle werden sich freuen über den weltweiten Frieden und der weltweiten Gerechtigkeit. Und dies allerdings wird nicht geschehen durch einen Menschen oder durch einen Politiker oder durch eine Gruppe von Spezialisten. Nein, sondern durch Gott selbst. Durch Gott selbst, ja. Und dann am Ende der Offenbarung wird uns nochmals dann der neue Himmel und die neue Erde beschrieben. Und da geht es wiederum auch um die Heidenvölker. Und das werden wir mal lesen hier in Offenbarung 21, 3. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen: Siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. und Gott selbst wird bei ihnen sein. Und da heißt es noch weiter in einer anderen Stelle: Und die Heidenvölker, die gerettet werden, werden in ihrem Lichte wandeln, und die Könige der Erde werden ihre Herrlichkeit und Ehre in sie bringen, in die Stadt. Wie wunderbar sehen wir also, Gott hat die Kontrolle auch über die Völkerwelt nicht verloren, er wird sie nie verlieren und er wird auch da alles zu Ende führen, so wie er es will, nach seinem Plan. Nun kommen wir zum dritten Punkt. Hat Gott alles unter Kontrolle, auch unser Leben? Oder zweifeln wir daran? Oder glauben wir nicht so richtig daran? Nun, Sie haben vielleicht gemerkt, dass ich wie bei Israel so auch bei den Nationen von einem Bild ausgegangen bin. Der Weinberg Gottes, das ist Israel, und der Weinberg der Erde, das sind die Nationen. Auch beim dritten Punkt möchte ich von diesem Bild ausgehen und dazu lesen wir die zwei folgenden Verse. Johannes 15,1: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Er schneidet jede Rebe ab, die keine Frucht bringt, und beschneidet auch die Reben, die bereits Früchte tragen, damit sie noch mehr Frucht bringen. Also der Weinstock ist Jesus Christus. Und an diesem Weinstock wachsen die Reben. Jesus Christus ist der wahre Weinstock. Das heißt, er ist das Original. Und das Bild, das wir hier haben vom Weinstock und den Reben, können wir vergleichen mit dem Haupt und dem Leibe oder auch mit Jesus und der Gemeinde. Wir haben also eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus und gehören zu ihm. Wir sind keine Organisation, wir sind keine Firma, sondern ein Organismus, eine lebendige Einheit. Von dem alles ausgeht, ist Jesus Christus, denn er ist der Weinstock und wir sind die Reben, mit ihm verbunden. Nun, die Rebe kann Früchte tragen, aber sie kann auch entfernt und verbrannt werden. Die Rebe kann aus sich selbst kein Leben hervorbringen, denn sie kann nur produzieren, wenn die Kraft des Weinstocks in ihr fließt und Frucht schafft. Mit anderen Worten, es ist die Gemeinschaft, unsere Gemeinschaft mit Christus, durch den Heiligen Geist, die uns befähigt, Frucht zu bringen. Und dazu zum Schluss noch einige Gedanken zu folgenden drei Punkten. Einmal, was bedeutet nun, in Jesus zu bleiben? Nun, es bedeutet einmal, die Gemeinschaft mit Christus aufrechtzuerhalten, sodass seine Kraft in uns wirken und Frucht bringen kann. Dazu brauchen wir feste Speise. Das ist das Wort Gottes. Wir müssen uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. Es sollte uns bereichern, es sollte in unseren Alltag hineinstrahlen, es sollte unser Fundament sein, das Wort Gottes. Und dazu brauchen wir, dass wir auch unsere Sünden bekennen, damit nichts im Wege steht, was unsere Beziehung zu Jesus verstopft. Also wir sollten und müssen und dürfen auf keinen Fall einen sündigen Lebenswandel haben, sonst funktioniert das nicht. Ja, wie können wir erkennen, dass wir in Jesus Christus bleiben? Können wir dies nach einem bestimmten Gefühlszustand beurteilen? Ganz sicher nicht. Denn das Gefühl, das kann uns sehr irreleiten. Ja. Einmal ist es hoch, einmal ist es tief. Ja. Einmal steht man mit dem rechten Bein aus dem Bett morgens und einmal mit dem linken Bein. Also unser Seelenleben ist nicht immer so geradlinig, sondern hat manchmal auch seine Probleme. Nein, wie können wir erkennen, dass wir in Christus bleiben? Einmal ganz sicher durch den Frieden, den wir in unserem Herzen haben, der höher ist in alle Vernunft, der bleibend ist. Aber es ist auch die Frucht, die in unserem Leben entsteht und die durch geistlichen Wachstum sichtbar wird. Und da kommen wir zum Weingärtner. Der Weingärtner kümmert sich um die Weinstöcke. Er ist es, der die Rebe reinigt oder beschneidet, sodass sie noch mehr Frucht bringt. Der Weingärtner beschneidet die Rebe auf zwei Arten. Er entfernt totes Holz, das Krankheit verursachen und Insekten anziehen könnte, und er schneidet intaktes Gewebe zurück, damit die Qualität der Frucht nicht gefährdet wird. Nun, wie beschneidet er uns? Wie beschneidet uns der Vater? Manchmal richtet oder reicht sein Wort aus, um uns zu überführen. Es reicht aus, um uns zu korrigieren. Und es reicht aus, um uns zu reinigen. Dafür ist das Wort ja da. Aber manchmal muss Gott eben uns auch züchtigen. Manchmal spricht Gott auch durch die Umstände. Doch sein Ziel ist immer, dass daraus geistliche Frucht hervorgeht. Und ich muss wirklich bekennen, heute Morgen ist immer wieder ermutigend, wenn man Glaubensgeschwister nach einiger Zeit wieder trifft und sieht, wie sie im Glauben vorwärts gemacht haben und geistlich gereift sind. Und dieser Prozess bewirkt der Weingärtner in unserem Leben. So ist es auch ermutigt, wenn jemand geistlich in den Kinderschuhen stecken bleibt und über Jahrzehnte nicht vorwärts kommt. Ja. Nun, oft ist es so, dass Gott gerade die Schwierigkeiten des Lebens dazu benutzt, unseren Charakter zu formen. Und nicht umsonst sagt Paulus in Römer 8, 28, das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Gott wirkt ja nicht nur in einzelnen Fällen zu unserem Wohl, sondern er lässt alles zu unserem Guten zusammenwirken. Und das bedeutet natürlich nicht, dass uns nur Angenehmes und Gutes widerfährt. Denn wir leben ja in einer gefallenen Welt. Und Gott lässt die Sonne scheinen über Gerechte wie Ungerechte. Und das Böse ist allgegenwärtig. Aber dennoch ist Gott fähig, unsere ganzen Umstände so zu führen, dass sie letztlich für uns zum Guten dienen. Gott kommt es an erster Stelle nicht darauf an, all unsere Wünsche zu erfüllen, sondern er will, dass seine Pläne und Absichten in unserem Leben zu seinem Ziel kommen. Nun, was kosten 5 Spatzen? Vielleicht ein paar Cent. Und doch vergisst Gott nicht einen einzigen von ihnen. Und auch die Haare auf eurem Kopf sind alle gezählt. Habt deshalb keine Angst, denn ihr seid ihm wertvoller als ein ganzer Schwarm Spatzen. Nun, ein Sperling galt wenig in jener Zeit und heute ist es ja genauso. Ein Sperling genießt gegenüber anderen Vögeln keine große Wertschätzung. Und dennoch sagt Jesus, dass keiner dieser Sperlinge von Gott vergessen wird. Nicht ein einziger. Sollte Gott dann dich vergessen? Unmöglich. Und es geht hier noch weiter. Er kümmert sich um jedes Haar auf unserem Kopf. Das heißt, er kümmert sich um uns ganz persönlich. Um dich und um mich. Haben wir das nicht schon oft erlebt? Wie viele Male hat Gott schon Dinge gelenkt, bevor wir es wahrgenommen haben? Im Rückblick auf unser Leben entdecken wir in so manchen Situationen und Ereignisse die vorauseilende Gnade Gottes. Und viele können bestimmt sicher darüber erzählen. Auf jeden Fall, meine Frau und ich könnten manche Buchseiten damit füllen, wie Gott alles unter seiner Kontrolle hatte, auch als wir davon noch nichts gewusst haben. Und wie oft hatten wir Zweifel, wohin es gehen sollte? Ja, Gott hatte aber schon alles geplant. Und in der Retroperspektive konnten wir dann erkennen, dass Gott wirklich alles zum Besten getan hatte. Und das finde ich wunderbar. Und damit möchte ich jeden von den Zuhörern und Zuschauern Mut machen, ja, dem Herrn wirklich zu vertrauen. Er hat alles unter seiner Kontrolle. Und noch etwas Wichtiges. Jesus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und der Apostel Paulus schreibt in Philipper 1,6, ich bin ganz sicher, dass Gott das gute Werk, das er in euch angefangen hat, auch weiterführen und an dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt, vollenden wird. Sollten wir Zweifel haben oder Angst, ob es uns gelingt, im Glauben treu zu bleiben, dann blicken wir auf Jesus, der das gute Werk in uns angefangen hat und es auch vollenden wird. Sollten wir Zweifel haben oder Angst, dass die Umstände, in denen wir uns befinden, uns in ein Loch reißen, das kann ja mal geschehen, dann blicken wir auf Jesus, der uns verheißt, dass er treu ist. Er, der uns beruft, denen wird es auch zu Ende führen. Sollten wir innerlich müde und verzagt sein, weil der Weg, der vor uns im Dunkeln liegt, auch das kann geschehen, dann blicken wir auf den Herrn, der verheißt, dass er uns tragen wird, wie ein Mann seinen Sohn trägt. Oder befinden wir uns in einer geistlichen Wüste? Fühlen wir uns depressiv? Sehen wir nichts mehr? Kein Horizont mehr? Alles ist trocken? Dann blicken wir auf den Herrn Jesus, der uns verheißt, dass er uns erquicken will, wenn wir zu ihm kommen. Wir haben also in den drei erwähnten Aspekten gesehen, was Israel anbetrifft, was die Nationen anbetrifft, was uns anbetrifft. Gott hat alles unter seiner Kontrolle, auch unser Leben. Darauf vertrauen wir. Wir wissen, dass wir keine besseren Zeiten erwarten können, beziehungsweise entgegengehen. Wir wissen, was auf uns zukommt. Und wir wissen auch, dass die Entrückung jeden Moment geschehen kann. Und diese Erwartungshaltung sollte unser Leben verändern und so bestimmen, dass alles in unserem Leben dieser wunderbaren Erwartung untergeordnet ist. Amen. Nun, wir sind jetzt zu Ende gekommen. Ich möchte noch beten und dann noch den Segen sprechen. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir wirklich sehen, durch dein Wort erkennen können, Herr, du hast die Kontrolle in unserem Leben. Genauso wie du die Kontrolle in Israel hast, in deinem Volk, durch dein Volk und in den Nationen. Du führst alles zu Ende, so hast du auch die Kontrolle in unserem Leben, Herr Jesus. Du hast begonnen mit uns und du wirst es auch zu Ende führen. Und du wirst auch uns einmal unsträflich vor dein Angesicht stellen. Und da wollen wir dich einfach loben und preisen, auch wenn wir schwach sind, wenn wir unsere Begrenzungen erkennen, wenn wir sehen, dass wir eben manchmal nicht mehr können, aber wissen, du kannst. Und lass uns darauf vertrauen, lass uns auf dich blicken und dir vertrauen, dass du kannst, auch wenn wir manchmal nicht können. Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und auch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft und jetzt in alle Ewigkeit. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich wünsche allen noch eine gesegnete Woche.